ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 12. November, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Und mir, Carsten, kam in diesen Tagen die Titelseite des renommierten britischen Magazins Economist in den Sinn, darauf zu sehen, der Bundesadler, der sein Köpfchen hinter einem seiner Flügel versteckt, und das Ganze unter der Überschrift The Reluctant Hegemon, etwas frei übersetzt, die widerwillige Führungsnation. Tenor des Artikels damals: ganz Europa wartet eigentlich darauf, dass die Bundesrepublik ihrer dank Wirtschaftskraft natürlichen Führungsrolle gerecht wird. Aber Deutschland will nicht so richtig. Und dieser Titel stammt sage und schreibe aus dem Jahr 2013, ist also mehr als 11 Jahre alt. Und ist aber offenbar trotzdem aktueller denn je, denn wäre nicht gerade jetzt, wo Donald Trump es in den USA mit dem Regieren gar nicht erwarten kann und seine Mannschaft zusammenstellt und wo gleichzeitig die Ukraine immer verzweifelter auf Unterstützung wartet, wäre nicht jetzt eigentlich der Zeitpunkt, dass Deutschland seinem ja längst formulierten Anspruch in Europa gerecht wird. Klar, das erwischt uns alles ein bisschen auf dem falschen Fuß, wo wir nur noch eine Rumpfregierung haben und bald Neuwahlen bekommen, wobei wir uns da ja immerhin jetzt auf einen Termin zu bewegen, auf den 23. Februar. Aber auch die Bevölkerung, also die Deutschen selbst, wollen nach wie vor und trotz Zeitenwende offenbar nicht so richtig vorangehen. Die Körber-Stiftung gibt anlässlich ihres Außenpolitikforums einmal pro Jahr eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Und da sagen 2/3 der Deutschen, nämlich 65%, eine militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa wollen wir nicht. Wenn überhaupt, dann wollen die Bundesbürger mehr diplomatisches Engagement, sind aber ansonsten auch in zwei ziemlich gleich große Lager gespalten, ob sich das Land überhaupt bei internationalen Krisen stärker einmischen sollte. 46% sind dafür, 44% dagegen. Lässt sich das jetzt alles damit vereinbaren, dass sich auf dem Globus langsam wieder zwei Lager herausschälen, ein autoritär antidemokratisches und ein liberal demokratisches? Denn genau das passiert, das sieht auch unser Gesprächspartner in unserem heutigen Schwerpunkt so, Professor Rüdiger Frank von der Universität Wien.
Das ist vollkommen klar, deswegen rede ich auch so häufig vom neuen Kalten Krieg, weil es genau das ist. Also wir haben wieder zwei Lager, zwei Camps, die einander gegenüberstehen. Und ich glaube, ungefähr entlang dieser Linien werden wir, ich fürchte, das wirklich die nächsten Jahre und Jahrzehnte leben müssen.
Rüdiger Frank hat den Lehrstuhl am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien inne und taucht mit uns tief ein in die Frage, was bedeutet diese immer inniger werdende Allianz der Autoritären zwischen Russland und Nordkorea? Wie bedrohlich ist das für Europa und auch für den nordkoreanischen Nachbarn Südkorea? Und warum reagiert der Westen bislang allenfalls verbal? Und damit, Carsten, sind wir schon fast in der Ukraine selbst und bei der Lage dort. Ich will dir aber noch eine zweite Zahl aus der Körperbefragung mit auf den Weg geben, die sich ja Berlin Pulse nennt, diese Umfrage, die den Deutschen den Puls sozusagen fühlt. Und diese Zahl betrifft die Unterstützung der Ukraine. Da sagt nach wie vor eine Mehrheit, nämlich 57%, das ist die Lichtseite aus meiner Sicht, dass die Ukraine weiter militärisch unterstützt werden muss. Allerdings sinkt dieser Wert, womit wir bei der Schattenseite wären. Vor einem Jahr waren es nämlich noch 66%.
Das ist tatsächlich eine Umfrage, die Fragen aufwirft. Ich kannte die Zahlen schon natürlich, so wie du auch, habe da mal drüber nachgedacht und gesagt, okay, also wenn fast 2/3 sagen, wir wollen keine Führung übernehmen, dann ist das das eine. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt gerade ja im Zuge unserer Regierungskrise und mal geguckt, welche Politiker sind denn eigentlich am beliebtesten, und jeder weiß es, der beliebteste Politiker ist der Mann, der sagt, unser Land muss kriegstüchtig werden, Boris Pistorius. Also den mögen die Leute und damit ja auch das, was er sagt, aber machen wollen sie es nicht. Wie kriegst du das zusammen?
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht nur auf den ersten Blick ein Widerspruch ist. Zum einen glaube ich, dass das zeigt, dass man mit einer sehr klaren Haltung tatsächlich auch nach wie vor punkten kann. Und es gibt auch deutliche Anzeichen, dass die Deutschen um die Gefahren für unser Land und auch um die Gefahren für die NATO wissen. Und sie wissen eigentlich auch ziemlich genau, wo die Gefahr herkommt. Wir können ja nochmal auf diese Umfrage schauen. Da sagen 82% der Deutschen, sie sehen in Russland eine militärische Bedrohung für Deutschland. Und da ist die Haltung des Verteidigungsministers eben immer sehr klar gewesen. Und in dieser Erhebung wurde auch abgefragt, zum Beispiel, ob die Deutschen die Pistorius-Aussage teilen, dass die Verteidigungsausgaben um 3 bis 3,5% der Wirtschaftsleistung steigen müssten. Da sagt ganz genau die Hälfte der Deutschen, ja, das muss so sein. Und weitere 15% sagen sogar, das ist noch zu wenig. Es gibt noch ein paar andere Werte, die aus meiner Sicht in diese Richtung deuten, dass man mehr in Europa investieren muss, also dass Deutschland und Europa da irgendwie robuster werden müssen. Das scheinen die meisten zu unterschreiben. Nur eben diesen nächsten Schritt dann zu tun, also quasi den Kopf des Bundesadlers, um nochmal auf diesen Economist-Titel zurückzukommen, quasi unter dem Flügel hervorzuziehen und selber voranzugehen, den scheuen offenbar die Menschen nach wie vor, was ich so ein bisschen persönlich nachvollziehen kann aufgrund unserer Geschichte. Aber wie das zusammengehen soll, dass man diesen globalen Kulturkampf gegen die Autoritären bestreitet, ohne dass Deutschland sich da aus der Deckung wagt und wo man ja auch noch gar nicht weiß, auf wessen Seite sich die USA da unter Trump eigentlich einsortieren. Das mir tatsächlich so ein bisschen schleierhaft und auch wie man das eigentlich überstehen will, wenn man die Ukraine nicht viel mehr noch unterstützt, die sich ja eindeutig zum Westen und zu uns bekannt hat. Das mir noch ein bisschen ein Rätsel.
Da hilft aber ja manchmal einfach der Blick etwas über den Tellerrand, gerade in Europa. Da gibt es ja Länder, die sind, sage ich jetzt mal, ein bisschen weiter schon als wir, ne?
In Osteuropa nehme ich mal an. Darauf spielst du an.
Genau. Darauf spiele ich an und damit komme ich auch schon auf die Lage jetzt, auf das, was wir immer so rund um den Krieg hier berichten, bevor wir in den Schwerpunkt gehen, Kai. Und da möchte ich anfangen und eben mal nicht über Zweifler oder Grübler reden, obwohl gegrübelt wurde da sicherlich auch, aber eher über das Gegenteil, nämlich über Entschlossene oder ganz konkret über eine Entschlossene. Entschlossen nämlich im Widerstand gegen Russlands Aggression, die ja eben nicht nur die Ukraine betrifft, sondern längst auch uns. Reden wir also über Kaja Kallas. Das ist die ehemalige Regierungschefin der Baltischen Republik Estland. Ein kleines Land im hohen Norden Europas, Nordosten Europas. Eine ehemalige Sowjetrepublik. Lange unterdrückt eben von Moskau und neben Lettland und Litauen auch ein früher Mahner vor Moskaus Appetit auf verlorene Einflusszonen. Die 47-Jährige soll neue EU-Außenbeauftragte werden und würde dann sozusagen die zweite Baltin oder der andere wird ein Balte, nämlich Andrius Kubilius, der sozusagen Verteidigungskommissar werden soll. Also zwei Leute aus den baltischen Republiken, die in der EU sehr viel zu sagen haben werden, was Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Kaja Kallas also an diesem Mittag, an diesem Dienstag im Europaparlament bei einer langen Anhörung. Ich habe, so gut ich das bei der Vorbereitung konnte, zugehört, wie sie da saß und sehr ruhig, sehr sicher viele, viele Fragen zu ihrer geplanten Amtsführung beantwortet hat. Kaja Kallas steht eben für eine ganz harte Anti-Moskau-Linie. Übrigens steht sie ja auch auf der Fahndungsliste des Kremls und das war dann auch zu spüren. Sie hat ganz klipp und klar gesagt, Sieg der Ukraine, das muss eine Priorität sein für die Europäische Union. Die EU muss die Ukraine so lange wie nötig militärisch, finanziell, auch humanitär unterstützen. Das ist so ihr Credo gewesen und zudem sagte sie auch, müsse es einen ganz klaren Weg für die Ukraine zum Beitritt der Europäischen Union geben. Angesichts der Bedrohung durch Russland und andere Mächte müsse Europa seine Verteidigung selbst aber auch deutlich ausbauen, hat sie in der Anhörung weiter gesagt.
The problem with defense is that when you need it, it's actually too late to make the decisions. So
das Problem mit der Verteidigungsfähigkeit ist ja, wenn sie gebraucht wird, dann ist es zu spät, die entsprechenden Entscheidungen dafür zu treffen. Das müssen wir jetzt tun, im Frieden, damit wir für den Fall der Fälle bereit sind. Und wenn wir das wirkungsvoll genug machen, entsteht vielleicht erst gar nicht die ernste Lage, über die wir hier reden, weil es Russland abschreckt. Kommt nicht auf die Idee, Europa anzugreifen, denn wir können zurückschlagen.
Das waren schon mal deutliche Worte von Kaja Kallas, die sich dann auch zu den transatlantischen Beziehungen geäußert und bekannt hat. Sie hat ganz klar gesagt, die EU und die USA seien stärker und sicherer, wenn sie zusammenarbeiteten. Aber vor dem Hintergrund des russischen Abnutzungskrieges hat sie Washington auch gewarnt, ohne dabei jetzt Trump beim Namen zu nennen. Denn sie sagte, Moskau leide sehr wohl unter den Sanktionen, aber setze nach wie vor auf den kürzeren Atem des Westens.
They are really hoping to outlast Europe and the allies of Ukraine.
Sie hoffen, länger durchzuhalten als Europa und die Verbündeten der Ukraine. Das sollten wir nicht zulassen, denn sonst wäre Europas Sicherheit und auch die Sicherheit der ganzen Welt bedroht. Wenn die Amerikaner sich Sorgen machen wegen China oder anderer Akteure, dann sollte das auch für unsere Antwort auf Russlands Krieg in der Ukraine gelten. Aber es ist klar, dass auch wir mehr tun müssen für ihre Verteidigungsfähigkeit. Stichwort Munition. Wir selbst müssen mehr tun für die Ukraine.
Also Mahnungen quasi an die eigene Adresse, an die Adresse Europas, aber auch in Richtung Washington. Fragt sich so ein bisschen, wie das da ankommt bei der neuen Administration und bei wem eigentlich?
Ja, klar, das würden wir alle gerne wissen. Wer sitzt da künftig im Weißen Haus, im State Department, im Pentagon? Und so allmählich habe ich den Eindruck, lichtet sich der Nebel, was die kommende Trump-Administration angeht, zumindest ein bisschen. So richtig offiziell ist noch nichts, aber die amerikanischen Medien berichten, New York Times zum Beispiel oder die Nachrichtenagentur Reuters, die sagen an diesem Dienstag, neuer US-Außenminister solle Marco Rubio werden. Man beruft sich auf die berühmten gut informierten Kreise. Rubio, haben wir schon mal gehört, den Namen, der ist Senator für den US-Bundesstaat Florida und er hat den Ruf eines Russland-Kritikers. Das nährt nun wieder Spekulationen, nach denen wohl eher mit einer fortgesetzten amerikanischen Unterstützung der Ukraine und der NATO zu rechnen sein dürfte, wenn auch unter anderen Vorzeichen natürlich. Aber immerhin grundsätzlich erstmal kein konkretes Nein oder wir wollen da raus. Das Ganze ist nicht offiziell, habe ich schon gesagt. Bisher war ja Richard Grenell zum Beispiel als neuer Außenminister gehandelt worden, der unter Trump ein ziemlich unbequemer US-Botschafter hier in Deutschland war, recht offen sein Gastland kritisiert hat. Aber da ist so eine gewisse Richtung erkennbar. Natürlich hofft man, dass es in die Richtung geht und bei der Wahl hatten wir ja auch solche Hoffnungen, sind enttäuscht werden. Vorsichtig bleiben wir natürlich. Immerhin, wir gucken drauf. Und es gibt ja noch einen zweiten relativ wichtigen Job, nämlich den des Nationalen Sicherheitsberaters. Und da soll sich Trump auch schon entschieden haben. Wiederum amerikanische Medien sagen, das könnte der republikanische Abgeordnete Mike Waltz werden, der ebenfalls aus Florida kommt. Der ist als Verfechter eines harten Anti-China-Kurses bekannt. Und hat auch ein Umdenken bei der amerikanischen Unterstützung der Ukraine angedacht, öfter auch laut ausgesprochen. Er selber weiß eigentlich, wovon er redet. Er war nicht nur US-Soldat, sondern auch Elite-Soldat und hat als Berater unter anderem für den ehemaligen Verteidigungsminister Rumsfeld im Pentagon, im Verteidigungsministerium auch schon gearbeitet. Langjähriger Trump-Unterstützer ist er natürlich auch, hat sich immer mal wieder geäußert, auch zur Ukraine. Da ist er nicht generell, glaube ich, jemand, der die Linie vertritt, wir ziehen da den Stecker. Aber er hat zum Beispiel schon mal gesagt, dass die Ära der Blankoschecks für die Ukraine vom US-Kongress vorbei sei und sagt, aber da sind wir wieder bei Kaja Kallas und in die Richtung geht's halt überall, dass die europäischen Länder eben doch wesentlich mehr tun müssten in der Zukunft.
Also da kommt auf Europa einiges zu, wobei das ja jetzt eigentlich keine Neuigkeit ist. Das ist ja bekannt, dass das so kommen würde unter einer Trump-Administration. Wobei das nicht unbedingt allen Deutschen klar zu sein scheint, siehe Körber-Umfrage. Die setzen vor allem und nach wie vor stark auf Diplomatie und sind damit aber, Carsten, nicht mehr völlig allein auf weiter Flur.
Nee, wir hatten ja bei uns im Podcast auch schon vor Monaten öfter mal Leute, Fachleute, die gesagt haben, ja, wir müssen nicht nur verhandeln, es wird ja auch schon auf unterer, inoffizieller Ebene miteinander geredet. Aber jetzt finde ich es ganz erstaunlich, dass man sogar den ukrainischen Präsidenten Zelensky zitieren kann, der ja bislang eigentlich immer nur gesagt hat, also Verhandlungen, so wie Putin sich das vorstellt, schon mal überhaupt nicht. Inzwischen plädiert er immerhin für ein Zusammenspiel von militärischer Stärke und Diplomatie, um, wie es heißt, einen dauerhaften Frieden zu sichern und zu verhindern, dass künftige Konflikte da wieder aufflammen. Er hat gesagt, dass man sehr gut verstehe, dass Diplomatie ohne Stärke keine Perspektive habe. Das sagte er in einer Videoansprache zum Wochenbeginn. Aber es geht eben auch darum, dass diplomatische Ziele sein müssen, weil Waffen alleine nicht ausreichen. So verstehe ich ihn jedenfalls. Stärke und Diplomatie, sagt er, müssten Hand in Hand gehen. Nur so gäbe es einen dauerhaften Frieden. Also interessant, man kann ja sozusagen zwischen den Zeilen schon rauslesen, da weichen sich möglicherweise ganz harte Fronten ein bisschen auf. Motto nicht nur schießen, sondern auch reden. Nicht statt, sondern auch. Und das hören wir schon häufiger in diesen Tagen. Selbst Russland hat ja nach dem Sieg von Trump grundsätzlich erneut Bereitschaft zum Dialog signalisiert, übrigens auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Allerdings hat Kreml-Sprecher Peskow am Montag dieser Woche einen Bericht der Washington Post zurückgewiesen, nachdem es schon ein Telefonat zwischen Putin und Trump gegeben haben soll, vergangenen Donnerstag schon. Russland, sagt Peskow, sei aber weiter offen für Gespräche. Das Problem ist wohl, dass Putin, das klingt wirklich manchmal ein bisschen kindisch, aber so funktioniert das halt. Er will nicht als Erster anrufen, sondern möchte gerne angerufen werden, weil er sagt, es waren ja nicht wir, sondern es war der Westen, der den Kontakt abgebrochen hat. Sowas spielt halt auch bei den ganz großen Männern eine Rolle. Ganz kleine Gedanken eigentlich. Nochmal zum Hintergrund. Die Washington Post hatte ja am Wochenende unter Berufung wiederum auf informierte Kreise aus der Nähe des künftigen Präsidenten geschrieben, Trump habe Putin am Telefon gewarnt, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu eskalieren. Er habe uns auf die amerikanische Militärpräsenz in Europa hingewiesen. Von Trump selber gab es logischerweise dazu keine Informationen, keine Bestätigung. Dann das Dementi aus dem Kreml. Mein Eindruck, die Washington Post schreibt normalerweise keinen Unsinn. Die werden ihre Informanten haben.
Das große Thema der Zukunft. Kommuniziert Donald Trump mit Wladimir Putin? Und wenn ja, wie, wird uns weiter beschäftigen. Zum Schluss, Carsten, noch der Blick auf die militärische Lage in der Ukraine.
Ja, und die ist nicht positiv für die Ukraine. Da hat sich also auch nichts Wesentliches geändert. Das Institute for the Study of War unter anderem meldet, dass russische Streitkräfte ja Buchleda eingenommen haben. Und jetzt aber tatsächlich diese Einnahme wohl auch für weitere Vorstöße, in diesem Fall südlich von Kurachowe, genutzt haben. Dort seien Geländegewinne erzielt worden, mit dem Ziel, die laufende russische Offensive weiter zu unterstützen und die Front dort zu begradigen. Das wäre sehr zum Vorteil Russlands. Was selten ist, ist eigentlich, dass das ISW mal eine vorherige Einschätzung revidiert hat. Das schreiben sie in dieser Meldung. Die sind nämlich davon ausgegangen, die Experten dort in Amerika, dass Buchleda eigentlich kein Schritt weiter sein dürfte für die russischen Truppen, revidieren das jetzt aber und sagen, nee, da haben wir uns getäuscht. Die russischen Streitkräfte sind den Berichten zufolge weitergerückt im Grenzgebiet, und zwar zwischen der Region Donetsk und Saporischschja. Und es gibt ja noch die Region Kursk, die bleibt umkämpft. Dort werden aktuell Geländegewinne für beide Seiten gemeldet. Selenskyj hat sich da zu Wort gemeldet und hat gesagt, etwa 50.000 russische Soldaten seien dort gebunden, wie es heißt. Sie könnten also nicht woanders an der Front kämpfen. Das klingt erstmal ganz gut aus ukrainischer Sicht, aber wenn man aktuelle Berichte vor allem in amerikanischen Medien liest, dann heißt es auch, dass man mit einer Gegenoffensive in den nächsten Tagen rechnet, einer Gegenoffensive Russlands, unter anderem auch mit Hilfe von Soldaten aus Nordkorea. Dabei gibt es jetzt schon sehr hohe Verluste. Der ukrainische Generalstab hat gemeldet, dass Russland am Sonntag, aber auch am Montag jeweils schwerste Verluste habe hinnehmen müssen. Bis zu 2000 russische Gefallene oder Verletzte am Tag, davon ist die Rede. 200 plus zerstörte Fahrzeuge, Kanonen, auch Panzer. Angaben über eigene Verluste macht der ukrainische Generalstab nicht. Sie werden auch hoch sein, aber wir können das nicht überprüfen. Keine Angaben können wir überprüfen. Was wir wissen ist, dass Fachleute schon annehmen, dass beide Seiten natürlich die Verluste der Gegenseite durchaus auch mal überhöhen, aus taktischen Gründen. Aber es bleibt einfach die plausible Annahme, dass Verluste auf beiden Seiten in den vergangenen Tagen größer geworden sind. Und das dürfte eben auch die Soldaten betreffen, die jetzt für Russland kämpfen, nämlich die, die aus Nordkorea kommen, Kai.
Ja, da hat ja bereits vor ein paar Tagen der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt, dass die bereits in Kursk auf russischer Seite zum Einsatz kämen. Offensichtlich ist jedenfalls in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, lässt sich Russlands Präsident Putin mehr und mehr von einem Land helfen, das in der internationalen Gemeinschaft, kann man glaube ich wirklich so sagen, Paria- oder aussätzigen Status genießt, vom hermetisch abgeriegelten, diktatorisch regierten, gleichzeitig bettelarmen Nordkorea nämlich, das aber eben gleichzeitig Atommacht ist. Diktator Kim ist mittlerweile nicht nur Putins wichtigster Artilleriemunitionslieferant, er hat eben auch Soldaten nach Russland entsandt, und dass eine Macht aus Fernost in einen Krieg in Europa eingreift, das hätte bis vor kurzem wohl niemand für möglich gehalten. Das muss man sich auch immer noch mal klar machen. Die USA, die NATO, Deutschland warnen vor einer massiven und gefährlichen Eskalation. Eine echte Reaktion haben wir indes aus meiner Sicht bislang aber noch nicht wahrgenommen. Dieses Thema beschäftigt uns im Grunde in jeder Sendung in den letzten Wochen. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen tiefer zu bohren und tun das mit Professor Rüdiger Frank vom Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien. Er ist außerdem Gründer und Direktor des Europäischen Zentrums für Nordkorea-Studien. Er ist Buchautor und berät Regierungen und internationale Organisationen zu diesem Thema. Und meine erste Frage lautete an Herrn Professor Frank: Hat Sie als Nordkorea-Kenner der Einsatz von Bodentruppen im russischen Angriffskrieg eigentlich überrascht?
Das hat mich durchaus überrascht, ja. Das zeigt, dass die Welt sich eigentlich wieder im neuen Kalten Krieg befindet und Nordkorea offenbar bereit ist, hier aktiv mitzumischen. Ist auch ein wichtiger Hinweis an den Westen. Wir wissen nicht, welche unerwarteten Konsequenzen die anstehende oder schon laufende Systemkonfrontation dann noch haben wird. Also, dass ausgerechnet Nordkorea da jetzt so aktiv mitmacht, ist wirklich schlimmstenfalls ein Indikator für andere Dinge, die da noch kommen werden.
Wenn Sie sagen, andere Dinge, die da noch kommen werden, was meinen Sie da?
Wie gesagt, ich glaube, wer Ende Februar 2022 gesagt hätte, Nordkorea wird hier demnächst mit Bodentruppen eingreifen, der wäre wahrscheinlich auch irgendwie seltsam angesehen worden. Das hatten wir damals überhaupt nicht auf dem Radar. Und ich glaube, da wird es noch einige andere Sachen geben, weil einfach die Welt sich verändert. Sie verändert sich gerade ganz massiv in vielerlei Hinsicht. Und das ist eben nur ein Indikator dieser Veränderung. Was konkret das sein wird, das weiß ich nicht. Sonst wäre es ja keine Überraschung.
Wie bedrohlich ist denn aus Ihrer Sicht diese Präsenz nordkoreanischer Soldaten? Beginnen wir mal mit Europa. Wie bedrohlich ist diese Anwesenheit von Soldaten in diesem Krieg gegen die Ukraine?
Ja, das hängt sehr davon ab, ob bereits schwerwiegende Entscheidungen unsererseits gefallen sind. Also ob zum Beispiel die NATO bereits entschieden hat eigentlich strategisch, dass sie mit Bodentruppen gegen Russland kämpfen will, dann würde nämlich das Verhalten externer Akteure wie Nordkorea eigentlich so gut wie keine Rolle mehr spielen, wäre dann höchstens noch eine willkommene Begründung für etwas, das man aus anderen Gründen ohnehin schon tun möchte. Wenn aber die NATO sich noch nicht entschieden oder beziehungsweise intern geeinigt hat, und wir sehen ja, dass das schwierig ist, dann kann Nordkorea durchaus das Zünglein an der Waage sein. Schlimmstenfalls kann also Nordkorea die NATO sogar zum Handeln zwingen, auch gegen deren Willen, indem Pyongyang eben Schritte setzt, auf die es nur eine einzige Antwort geben kann. Was ist das? Es kommt also sehr darauf an, wo Nordkoreas Truppen eingesetzt werden und in welcher Form, wissen wir im Augenblick noch nicht. Es gibt jede Menge Meldungen und Spekulationen, aber konkret ist uns das noch nicht bekannt. Das heißt, da müssen wir abwarten. Die NATO hätte die größte Flexibilität in ihrer Reaktion, wenn Nordkoreas Soldaten in Russland bleiben und dort auch unter russischem Kommando oder in russischen Uniformen kämpfen würden. Das wäre zum Beispiel die offenbar anstehende Rückgewinnung der Gebiete um Kursk. Ein Desaster wäre es, wenn Nordkorea reguläre Soldaten, auch in nordkoreanischen Uniformen zum Beispiel, auf unbestritten ukrainisches Territorium schickt. Dann könnte im allerschlimmsten Fall der Dritte Weltkrieg die Folge sein, weil dann eine Reaktion auf die nächste folgen würde, immer mehr Länder in den Krieg hineingezogen werden würden. Eine Erweiterung würde dann auch drohen auf weitere Kriegsschauplätze bis eben auch nach Ostasien. Im Prinzip kennen wir das leider, dieses Szenario, das klingt sehr nach dem Ersten Weltkrieg, der ja auch ganz klein und weit weg entfernt begonnen hat und dann zu diesem riesigen Desaster geworden ist, der er ja war. Der einzige Lichtblick, den ich hier sehe am Horizont, wir spekulieren ja hier über die Zukunft, ne? Der einzige Lichtblick, den ich sehe, dass weder der Herr Putin noch der Herr Kim im eigenen Interesse so eine Eskalation eigentlich haben wollen. Also die werden sicherlich nicht wollen, dass der Krieg jetzt wirklich sich über diesen Bereich, wo er im Augenblick stattfindet, hinweg noch ausweitet. Nur hat man sich sowas bei anderen Kriegen eigentlich auch schon gesagt und stattgefunden haben die dann trotzdem. Also sicher sein können wir nicht. Die Bedrohung ist schlichtweg enorm, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Denn wenn es heute nicht Nordkorea ist, dann ist es morgen vielleicht ein anderer Faktor, der uns alle in den Abgrund reißen kann. Und deswegen, glaube ich, sollte unser Augenmerk auch tatsächlich sein, auch wenn wir wahrscheinlich nicht allzu viel tun können. Also die Hoffnung sollte sein, dass eine weitere Eskalation vermieden wird.
Aber wenn Sie sagen, dass oder andeuten, dass die NATO sogar Bodentruppen in die Ukraine schicken könnte, wenn dort, gesetzt den Fall, das würde tatsächlich passieren, nordkoreanische Soldaten in nordkoreanischer Uniform auftauchen. Das ist ja aber eigentlich etwas, was man von Seiten der USA, von Seiten Deutschlands, auch von Seiten des Bündnisses eben immer ausgeschlossen hatte, dass man gesagt hat, es wird alles Mögliche passieren, aber das sicher nicht, dass man eigene Soldaten dorthin schickt.
Naja, diese Aussagen sind wohlweislich getroffen worden, weil man natürlich weiß, wohin das Ganze führen wird, aber immer unter der Maßgabe, dass man diese eigenen Soldaten nicht gegen Russland ins Feld führen möchte. Wenn, ich muss das immer nur wiederholen, wir wollen nicht so tun, als wäre es schon soweit. Das ist gefährlich, wenn man es zu oft wiederholt, gewöhnen sich die Leute dran. Also wenn Nordkoreas Bodentruppen in der Ukraine wären, also auf ukrainischem Territorium, dann wäre das kein bilateraler Konflikt mehr. Dann wäre der offen multilateral und das würde bedeuten, dass die Karten komplett neu gemischt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie die Regierungen in den NATO-Staaten dann einer entsprechenden Einladung von Herrn Zelensky nicht Folge leisten könnten, ihrerseits Truppen auch zu schicken. Im Augenblick sagt man ja, das ist, ich formuliere es jetzt mal salopp, das ist ein Ding zwischen euch beiden. Wir helfen dir so gut wir können, aber persönlich einmischen wollen wir uns nicht. Nur, wie gesagt, das Ganze ist komplett obsolet in dem Moment, wo ein drittes Land sich aktiv vor Ort mit regulären Truppen eingemischt hat. Deswegen betone ich das auch immer wieder.
Nun ist ja im Moment Stand der Dinge oder die ersten Meldungen gehen ja in die Richtung, dass sich nordkoreanische Truppen auf russischem Boden, also in Kursk zum Beispiel, befinden, in russische Uniformen eingekleidet wurden und der ukrainische Präsident sagt, sie seien auch schon in Kampfhandlungen verwickelt. Er sagt sogar, es seien schon erste Opfer auf nordkoreanischer Seite tatsächlich zu verzeichnen. Wie sollte sich denn in dieser Situation der Westen aus Ihrer Sicht am besten verhalten? Denn bislang ist ja von einer wirklich aktiven Reaktion noch nicht so viel zu spüren.
Naja, erstens, wie gesagt, fehlen, glaube ich, immer noch die harten Beweise. Wir sprechen ja von einer möglicherweise sehr weitreichenden Reaktion. Da, glaube ich, will man eigentlich ein bisschen mehr sehen. Außerdem wird es völkerrechtlich, ich bin da jetzt kein Experte, aber es wird schwierig, das zu verkaufen, dass man aktiv wird, solange nordkoreanische Truppen eben noch auf unbestritten russischem Territorium sind. In dem Moment, wo sie die Grenze zur Ukraine überschreiten, ist das eine andere Situation. Also im Augenblick, glaube ich, ist es durchaus erwartbar, dass der Westen da erstmal noch nichts tut. Was jetzt generell die Frage nach der Reaktion betrifft, muss man natürlich auch eigentlich wissen, was die Ziele der USA und Europas in Anführungsstrichen überhaupt sind. Das Problem ist, also ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, wer oder was Europa eigentlich ist oder der Westen. Wir arbeiten immer mit solchen Begriffen, aber die sind ja schwammig. Wir wissen, dass die Positionen innerhalb Europas ja alles andere als homogen sind. Und auch was Politiker in ihren öffentlichen Stellungnahmen äußern, ist ja selten, ich sag's mal vorsichtig, selten die ganze Geschichte. Ja? Aber von solchen Kleinigkeiten, mit Anführungsstrichen mal abgesehen, stecken wir als Europäer in einem gewissen Sinne ebenso wie übrigens Südkorea in einer Zwickmühle und können uns eigentlich nur zwischen Pest oder Cholera entscheiden im Augenblick. Also wir haben ja nur schlechte Optionen. Um eine echte Lösung zu finden, das wird schwer genug, aber dazu muss man ja überhaupt erstmal handlungsfähig sein. Das Ziel Europas und vielleicht auch im weiteren Sinne die Reaktion auf die Ereignisse jetzt sollte also wirklich sein, uns aus dieser Zwickmühle von Abhängigkeiten zu befreien und endlich zum eigenständigen Akteur zu werden, anstatt ständig auf die USA, auf China oder auf beide Rücksicht nehmen zu müssen. Was ironischerweise übrigens genau das ist, was Nordkorea seit Jahrzehnten als Staatsideologie predigt, bekannt unter dem Namen Juche, die letztlich darauf abzielt, in allen Bereichen Wirtschaft, Politik, Militär, Ideologie möglichst unabhängig zu sein. So schräg das klingt, aber ein bisschen mehr davon könnte uns in Europa, glaube ich, auch ganz gut tun.
Hätte ja Europa vermutlich die Voraussetzungen dafür, aber der Weg scheint mir doch noch relativ weit zu sein, wenn man sich anschaut, wie abhängig man auch von den USA ist oder wie abhängig auch die Ukraine von Waffenlieferungen etwa der USA ist. Aber müsste nicht Europa trotzdem oder müsste nicht die NATO tatsächlich mehr tun? Denn der ukrainische Präsident Zelensky beklagt ja, solange es keine Reaktion gibt, würde das Putin eher zum Weitermachen ermutigen und es würden dann womöglich sogar noch mehr nordkoreanische Soldaten kommen. Ist da was dran?
Also ich muss jetzt hier wirklich sehr stark aufpassen, meine persönliche Meinung als Rüdiger Frank nicht mit meiner professionellen Sicht zu vermischen und das übersteigt einfach meine fachliche Kompetenz. Deswegen dazu kann ich jetzt nicht sagen, was Herr Zelensky machen muss, was die NATO tun muss. Wir haben zum nordkoreanischen militärischen Eingreifen in anderen Ländern in dieser Form und in diesem Ausmaß keinen einzigen Präzedenzfall. Es sind schon vereinzelt nordkoreanische Truppen mal in Afrika gewesen und wohl auch in anderen Ländern, aber das waren mehr so Söldner, Berater, technische Beratertrupps, also sowas wie jetzt gibt's einfach noch nicht. Wir haben deswegen auch kein wirkliches Modell, auf das wir zurückgreifen können. Das ist für uns alle Neuland und ich glaube, es wäre aus meiner Sicht unprofessionell, da jetzt zu sehr in diesen spekulativen Bereich hineinzugehen.
Dann gucken wir uns eher noch mal an, was da im Moment genau passiert. Es wird ja oft davon gesprochen, dass das für beide Seiten, also für Putin und auch für Nordkoreas Herrscher Kim, eine Art Win-Win-Deal sei, also ein positiver Handel, bei dem beide eigentlich nur gewinnen können. Sehen Sie das auch so? Ist das so?
Das ist definitiv ein Gewinn für beide Seiten, wobei Nordkorea auch eindeutig mehr profitiert als Russland. Putin bekäme Soldaten in einem Abnutzungskrieg, das ist sicher nicht zu unterschätzen, neben den Waffen, die er da geliefert bekommt und Munition. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, wie signifikant jetzt der Beitrag Nordkoreas ist. Sie haben ja eingangs erwähnt, dass das eigentlich ein relativ armes Land ist und auch noch ziemlich klein. Also inwiefern die da wirklich kriegsentscheidend sein können, weiß ich nicht. Aber allein schon innenpolitisch für Putin ist das sicherlich hilfreich. Er kann zeigen, dass sein Land nicht isoliert ist. Wobei ich mir dann wiederum nicht sicher bin, ob die russische Bevölkerung die Unterstützung durch Nordkorea wirklich einhellig positiv sieht. Ich habe ein paar Jahre in Russland gelebt, ich spreche die Sprache, ich verfolge die Medien auch und wie gesagt, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber sei es drum, auf jeden Fall verlieren wird Putin dadurch sicher nicht. Am meisten gewinnt auf jeden Fall Kim Jong-un, das ist sehr, sehr eindeutig. Sein Land gewinnt, auch die Tatsache, dass wir heute gerade darüber reden, zeigt es ja nochmal, gewinnt ja internationales Prestige. Und das hat ja nichts mit Beliebtheit zu tun, sondern rein mit Macht und Ansehen im weiteren Sinne. Denken wir in die Zukunft, sogar gut möglich, dass Nordkorea bei Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine mit am Tisch sitzen wird und sich dann sogar als Siegermacht fühlen kann, vielleicht auch als Teil einer internationalen Überwachungskommission für einen Waffenstillstand oder so. Das ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Auf der koreanischen Halbinsel gibt es sowas ja schon, wo wir ja auch immer noch seit über einem halben Jahrhundert einen Waffenstillstand haben, keinen Friedensvertrag. Also zur außenpolitischen Aufwertung kommen auch innenpolitische Auswirkungen in Nordkorea hinzu. Kim Jong-un wird seinem Ziel näher kommen, eine eigene Legitimität aufzubauen, die von seinem Vater und von seinem Großvater unabhängig ist, also Kim Jong-il und Kim Il-sung. Kim Jong-un hat damit schon begonnen, in mehrfacher Hinsicht. Er hat in den letzten Jahren immer schon versucht, den Fokus auch in der Propaganda auf seine zwei Vorgänger schrittweise zu reduzieren. Und er hat Ende des letzten Jahres sogar eine jahrzehntelange Kernpolitik Nordkoreas, Stichwort Wiedervereinigung, komplett über den Haufen geworfen. Und eben diese Beteiligung an dem Krieg hier bei uns in Europa kann ihn durchaus weiter innenpolitisch aufwerten. Wirtschaftlich lohnt auch der Blick auf Südkoreas Beteiligung am Vietnamkrieg. Mitte der 60er bis Anfang der 70er Jahre. Südkorea war damals mit insgesamt 300.000 Soldaten dabei. Dafür gab es damals natürlich von den USA Geld und vor allem auch Marktzugang und Wirtschaftsaufträge, ohne die das Wirtschaftswunder Südkoreas gar nicht möglich gewesen wäre. Da ist sich die Literatur auch einig. Es gibt bekannte Megakonzerne, deren Namen wir heute noch kennen. In Deutschland nennen wir sie Hyundai, auf Koreanisch heißt es Hyundai. Die haben damals eben den Aufstieg geschafft vom kleinen Mittelständler zum globalen Player, weil sie mehr oder weniger einen Booster erhalten haben durch diese Vietnamkriegsbeteiligung und die damit verbundenen Wirtschaftsaufträge. Und auch Japans Erholung und der Aufstieg in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein schönes Beispiel. Es wäre nämlich ohne Japans Unterstützung der USA im Koreakrieg überhaupt nicht möglich gewesen. Also es gibt einige solche Fälle. Und jetzt könnte eben Russland nun für Nordkorea und dessen Wirtschaft eine ähnliche Rolle spielen. Könnte, ja, wir reden immer über ein Konjunktiv. Wir hören, wenn wir schon von konkreteren Dingen auch mal reden wollen, erste Berichte über die Modernisierung bestehender Industrieanlagen in Nordkorea mit russischen Maschinen. Eine große Raffinerie zum Beispiel direkt an der Grenze gehört dazu. Ich bin da mehrfach dran vorbeigefahren, rein darf man natürlich nicht. Aber die ist ja von außen ganz gut zu erkennen. Das war eine Raffinerie, die Ende der 80er errichtet worden ist, um damit russisches Erdöl zu verarbeiten. Nun blieb das Erdöl aus, die liegt seitdem still. Die scheint jetzt wieder so ein bisschen reaktiviert zu werden. Denkbar ist auch der Bau von Atomkraftwerken zur Lösung des schweren Energieproblems Nordkoreas. Wir kennen alle diese vermeintlich witzigen Bilder, wo so Satellitenaufnahmen nachts gemacht werden, wo Nordkorea eben dunkel aussieht und drumherum ist es hell. Und dann lachen wir immer alle ein bisschen. Naja, das weiß die nordkoreanische Führung natürlich. Die haben 1994 mit den USA bzw. KEDO einen Vertrag abgeschlossen, dass die Amerikaner zwei Atomkraftwerke in Nordkorea bauen sollen. Das haben die versprochen, aber dann letztlich aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten. Und jetzt wäre es eben möglich, dass Russland in diese Lücke springt. Das würde zwar alle möglichen Verträge verletzen und für großen internationalen Aufruhr sorgen, aber ja, was soll Russland sich da noch groß drum scheren? Ja, ist der Ruf erst ruiniert.
Hat ja auch schon andere Verträge gebrochen, wie wir wissen.
Genau. Und eines vielleicht noch nicht zu vergessen ist, dass es auch keine neuen UN-Sanktionen gegen Nordkorea mehr geben wird. Also keine Sanktionen des UN-Sicherheitsrates, und das ist ja der einzige, der in der UNO wirklich etwas beschließen kann. Russland ist dort ein Mitglied der P5, also eines der fünf ständigen Mitglieder, und wird jetzt, anders als früher übrigens, definitiv sein Veto im Sicherheitsrat einlegen, wenn immer eine neue Sanktion gegen Nordkorea vorgebracht wird. Also zusammenfassend kann man sagen, Nordkorea gewinnt wirklich an so gut wie allen Fronten.
Und könnte ja eventuell auch Militärtechnologie aus Russland dazu noch erhalten. Wo Sie gerade Südkorea erwähnten, lassen Sie uns noch mal genau auf diese koreanische Halbinsel schauen. Südkorea ist ja mindestens so beunruhigt wie die NATO oder wie der Westen über die nordkoreanische Hilfe für Russland. Wie groß ist die Bedrohung aus Ihrer Sicht für das Land im Süden auf der koreanischen Halbinsel?
Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Europa und Südkorea beide in einer Zwickmühle sich befinden. Das Ziel für Südkorea ist relativ klar. Es geht darum, eine militärische Stärkung Nordkoreas möglichst zu verhindern, einfach zum Schutz des eigenen Landes. Aber wie erreicht man das? Das ist ja die spannende Frage. Wenn Nordkorea Waffen und Soldaten an Russland liefert, wird das unweigerlich zum Transfer moderner russischer Waffen und Technologien an Nordkorea führen. Diese Befürchtung wird in Südkorea sehr laut geäußert und auch, wie ich meine, vollkommen zu Recht. Es sind auch gemeinsame Militärmanöver ohne weiteres denkbar oder sogar erwartbar, weil die Militärs Russlands und Nordkoreas wahrscheinlich gerade merken, wie schwierig sich ein Einsatz nordkoreanischer Truppen im Krieg ohne solche vorherigen Übungen gestaltet. Nicht umsonst veranstalten übrigens Südkorea und die USA mehrmals im Jahr gemeinsame Militärmanöver, eben genau aus dem Grund. Nordkorea hat bisher noch nie solche Übungen mit Russland oder mit China abgehalten. Das aber könnte sich bald ändern und wird natürlich letztlich auch zu einer Steigerung der Bedrohungslage auf der Halbinsel führen. Was kann Südkorea machen? Die können natürlich versuchen, Druck auf Russland auszuüben, um die Kooperation mit Nordkorea zu minimieren. Das versucht Seoul auch, vor allem auf diplomatischem Wege, drohen auch an, dass sie Waffen vielleicht direkt an die Ukraine liefern. Nur egal, was Südkorea macht, das kann auch einfach die gegenteilige Wirkung haben. Wenn Seoul sich ruhig verhält und nichts macht, dann bauen Russland und Nordkorea ihre Kooperation einfach aus. Wenn Seoul nun droht und Waffen direkt an die Ukraine liefert, dann hat Putin einen Grund mehr, seine politische Kooperation mit Kim zu vertiefen. Also versucht Südkorea sich aktuell an einer Art von Mittelweg. Waffen gehen nicht in die Ukraine, sondern nach Polen. 27% der südkoreanischen Waffenexporte der letzten 4 Jahre haben laut dem Stockholmer Institut SIPRI eben diesen Weg genommen. Und Südkorea ist immerhin der 10. größte Waffenexporteur der Welt. Und anstatt jetzt eigene Soldaten zu schicken, entsendet Südkorea Berater in die Ukraine, um Kiew beim Umgang mit nordkoreanischen Soldaten zu helfen, um es mal so euphemistisch zu formulieren. Zum Beispiel in der psychologischen Kriegsführung, bei der Befragung von möglichen Kriegsgefangenen und so weiter.
Gibt es denn Anhaltspunkte dafür, dass Südkorea sich doch noch umentscheidet und dann tatsächlich Waffen liefert, also direkt Waffen liefert an die Ukraine? Da gibt es ja auch hohe Hürden im Land, ne? Also zum Beispiel müssten, glaube ich, Gesetze geändert werden. In der Bevölkerung ist das nicht sehr beliebt.
Ja, der aktuelle südkoreanische Präsident hat ein Problem. Der hat nach den neuesten Daten von letzter Woche eine Unterstützungsquote von 17% nur noch. Das ist gar nicht so viel. Wobei das ist ja bloß eine Zahl. Am Ende zählen die Machtverhältnisse und er ist der gewählte Präsident. Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, im Augenblick steht das noch nicht zur Disposition und Südkorea wird sich bemühen, möglichst nicht zu eskalieren, weil, wie gesagt, Putin kann das Ganze umdrehen und sagen, jetzt haben wir einen guten Grund, eben noch mehr zu tun. Das ist eine ganz, ganz schwierige Lage. Südkorea ist letztlich darauf angewiesen, dass andere das Problem für sie lösen, genauso wie wir im Augenblick in Europa auch.
Wie würden Sie denn, um auf dieser koreanischen Halbinsel noch mal kurz zu bleiben, die Gefahr einschätzen, dass es tatsächlich zwischen Nord- und Südkorea zu einer bewaffneten, offenen Auseinandersetzung kommen könnte? Ich erinnere mich an Berichte, die liegen schon ein paar Monate auch zurück, dass dort eine Eskalation drohen würde. Wir wissen, dass Nordkorea immer wieder Raketentests durchführt, illegalerweise. Wie schätzen Sie da das Konfliktpotenzial ein?
Ja, es ist halt die koreanische Halbinsel. Da weiß man nie so genau, was passiert, weil einfach die Emotionen sehr hoch kochen und weil auch die Militärs sich da tatsächlich gegenüberstehen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn das Ganze zu einer Art Dritten Weltkrieg wird, dann wäre klar, dass auch andere Kriegsschauplätze hinzukommen. Und dann wäre es auf jeden Fall denkbar, dass also ein weiterer Kriegsschauplatz eben tatsächlich in Ostasien wäre. Und da bedauerlicherweise bietet sich da die koreanische Halbinsel im Augenblick gerade an. Also das wäre ein Szenario, unter dem es tatsächlich zu einem Konflikt kommen könnte. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Kim Jong-un gestärkt durch die mögliche Unterstützung Russlands die Entscheidung fällt, möglicherweise einen riskanten Versuch einer militärischen Vereinigung durchzuführen. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ausschließen kann man in der aktuellen Situation sowieso gar nichts. Und ein sehr interessanter Punkt ist auch, wenn man China vielleicht noch mit einbezieht, weil die Chinesen halten sich im Augenblick auffallend zurück.
Hätte ich sowieso gleich noch gemacht, China mit einzubeziehen, aber gut, dass Sie es ansprechen.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil da wirklich in letzter Zeit so wenig passiert ist. Also China, eine der großen Mächte in der Welt, ist ja auffallend still, wenn es um die Ukraine geht und um den Überfall Russlands, um die Frage der Beteiligung. Man ruft dann immer zur Mäßigung auf, aber viel mehr passiert nicht. Das Verhältnis zwischen Nordkorea und China ist kompliziert. Wir neigen immer dazu, das ein bisschen vereinfachend darzustellen, wie Nordkorea ist irgendwie ein Klientenstaat der Chinesen und was die Chinesen sagen, machen die Nordkoreaner. Das ist natürlich Nonsens. Die Chinesen haben schon Einfluss über Nordkorea, das ist gar keine Frage, aber der Einfluss geht halt nicht so weit, das Land tatsächlich in seinen politischen Handlungen beeinflussen zu können. Es gibt seit 2002, die Zahlen liegen uns vor, eine zunehmend einseitige Abhängigkeit Nordkoreas von China im Außenhandel. Pyongyang will das jetzt abmildern, indem es seinen Außenhandel mit der Hilfe von Russland diversifiziert. Das ist relativ klar und das dürfte die Chinesen auch weder überraschen noch verärgern. Vielleicht sind die sogar froh, dass sie von der Welt jetzt nicht mehr für jede Handlung Nordkoreas verantwortlich gemacht werden. Der Fokus shiftet ja gerade auf Russland. Aber mit Blick auf die Vergangenheit wissen wir auch, dass Nordkorea eine sehr interessante Neigung dazu hat, seine mehr oder weniger freiwilligen Verbündeten gegeneinander auszuspielen. Das sehen wir bisher noch nicht, aber die Gefahr besteht. Und ich glaube, gerade darauf schaut man in Beijing gerade sehr, sehr genau. Denn Nordkorea könnte gegenüber China offen oder indirekt vielleicht drohen, einen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel zu starten. China müsste dann helfend eingreifen, die hätten kaum eine andere Option. Einfach um ihre Glaubwürdigkeit gegenüber anderen Verbündeten nicht zu verlieren. In anderen Worten, Nordkorea könnte China schlimmstenfalls zu einem Krieg mit den USA zwingen, denn darauf liefert es ja hinaus. Und das will man in Beijing aktuell auf gar keinen Fall. Und dementsprechend hart kann Kim Jong-un verhandeln, um Zugeständnisse von China zu erhalten. Nach dem Motto, gebt uns was, dann verhalten wir uns ruhig. Und wenn ihr uns nicht genug gebt, dann sehen wir uns leider gezwungen, vielleicht irgendwas Aktiveres zu unternehmen. Und und damit ist dann der Druck aufgebaut. Das sehen wir aktuell noch nicht. Wir wissen nicht, ob das vielleicht hinter den Kulissen stattfindet. Aber würde mich wirklich sehr überraschen, wenn dem nicht bald so wäre.
Also extrem komplizierte Gemengelage. Korrigieren Sie mich, wenn ich wieder vereinfache, aber ich meine das am Anfang auch bei Ihnen so ein bisschen rausgehört zu haben. Haben wir es denn, wenn man sich diese Achse Russland, China, Nordkorea, vielleicht auch Iran anschaut, mit tatsächlich so einer Art autoritärer Allianz zu tun, die da geschmiedet wird gegen uns sozusagen, gegen den liberal-demokratischen Westen, oder würden Sie das nicht so sehen?
Das würde ich definitiv so sehen. Es gibt auch zumindest von Putin auch ausdrücklich die entsprechende Äußerung dazu oder auch von Strategen in Russland, die auch publiziert sind. Also das ist auch gar keine Rätselraterei. Die Argumentation dort ist die, dass man sich sozusagen der NATO als westliches Militärbündnis gegenüber sieht. Die NATO, die im Übrigen ja auch den ersten zwei Buchstaben North Atlantic auch gar nicht mehr so gerecht wird. Es wird ja viel von Indo-Pacific gesprochen. Deutsche Fregatten in der Taiwanstraße, deutsche Beteiligung seit August dieses Jahres auch beim UN Command auf der koreanischen Halbinsel. Das ist bei uns in den Medien ein bisschen untergegangen. Also die NATO verteidigt jetzt nicht mehr nur am Hindukusch, sondern demnächst auch noch in Ostasien, beziehungsweise hat sie schon geäußert. Und dementsprechend hat Putin gesagt, ja, da müssen wir ein Gegenbündnis aufbauen. Das hat er wirklich so gesagt. Es gibt im Augenblick nur sowas mit einem großen Fragezeichen versehen. Das ist die Shanghai Cooperation Organization, SCO, wo unter anderem China und Russland eine Art Militärallianz haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Putin versuchen wird, das Ganze etwas aktiver noch zu befördern, um da diese Achse, wie sie sie genannt haben, das ist ein schöner Begriff, weil die Achse sind ja immer die Bösen. Ne? Das hat ja George Bush schon gesagt, die Achse des Bösen. Die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg, das waren, glaube ich, die Deutschen und die Italiener und die Japaner. Die Wortwahl zeigt dann also schon, in welche Richtung das gehen soll. Aber gut, wie auch immer man es einordnet, sowas wird sicherlich aufgebaut werden. Im wirtschaftlichen und im politischen Bereich sehen wir ja, wie Putin schon auf dem Wege von BRICS plus X versucht, dort auch so eine Art Gegenbündnis zum Wirtschaftsbündnis des Westens aufzubauen. Das ist vollkommen klar, deswegen rede ich auch so häufig vom neuen Kalten Krieg, weil es genau das ist. Also wir haben wieder zwei Lager, zwei Camps, die einander gegenüberstehen. Ob das nun jetzt wie im ersten Kalten Krieg sehr ideologisch fundiert sein wird oder weniger, das ist heute noch nicht zu sagen, weil die ja letztlich alle irgendwie Marktwirtschaften haben. Und der Westen tendiert ja gerade auch zurück zu mehr Staat und weniger Markt. Aber da wird sich sicherlich eine andere Trennlinie finden, wie Sie schon angesprochen haben, demokratisch-liberal versus autoritär. Und ich glaube, ungefähr entlang dieser Linien werden wir, ich fürchte, das wirklich die nächsten Jahre und Jahrzehnte leben müssen.
Und wir wissen auch noch nicht, in welche Richtung sich die USA unter Donald Trump entwickeln. Aber das ist jetzt nicht Ihr Thema. Eine Abschlussfrage vielleicht noch, wo Sie das gerade eben so schön zusammengefasst haben und auch die Tatsache, dass Deutschland sich ja auch mehr als zuvor zumindest im Indo-Pazifik engagiert. Ist das denn aus Ihrer Sicht dann wichtig und notwendig, dass man auch diese Region dort im Blick behält oder kann man sich dort auch die Finger verbrennen? Also sollte man sich dort eher zurückhalten aus Ihrer Sicht?
Also ich spreche jetzt als Europäer. Und selbstverständlich haben wir ein Interesse daran, dass Handelswege offen bleiben, dass der Zugang zu Märkten, zu Rohstoffen offen bleibt. Ob wir das erreichen müssen auf dem Wege einer eigenen militärischen Beteiligung, da bin ich nicht so ganz überzeugt. Aber ich hatte auch schon zum Anfang davon gesprochen, im Augenblick ist für uns Europäer erstmal wichtig, dass wir überhaupt mal zum eigenständigen Handeln in der Lage sind. Denn all die Beteiligungen, Aktionen, auch militärischen Aktionen, die wir jetzt sehen, die finden ja immer in Unterstützung von jemand anders statt, in der Regel der USA. Da habe ich per se gar kein Problem damit, aber im Augenblick ist das unsere einzige Option. Und das ist immer nicht so gut. Wenn man nur eine Option hat, hat man keine Wahlmöglichkeiten. Es wäre sicherlich gut, wenn Europa als dritte Macht in der Welt erscheinen würde, eigenständiger wäre und dann in der Lage wäre, Allianzen nach eigenem Wunsch einzugehen und nicht nur deshalb, weil wir eh keine andere Wahl haben. Das ist sicherlich nicht gut. Auch wenn das Resultat dann eh passt, aber es ist trotzdem besser, man hat eine Wahlmöglichkeit.
Vielen Dank, Professor Rüdiger Frank, für diese tiefen Einblicke in die Nordkorea-Problematik. Auch wenn der Ausblick, wie wir gerade gehört haben, gewiss nicht sehr vielversprechend ausfällt.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Kai Küstner und Carsten Schmiester. Zum Schluss haben wir noch einen Tipp für die ARD-Audiothek. Und zwar, wo bist du? Verschollen auf der Flucht. So heißt ein berührender neuer Doku-Podcast der ARD. Tausende Menschen sind schon verschwunden auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa. Was wir dabei manchmal vergessen, ist, dass hinter den Schlagzeilen in den Nachrichten echte Menschen stecken mit einem echten Leben. Auch mit einem echten Leiden, mit Eltern, Geschwistern, Familie, mit Freunden, die sich fragen, ob die Vermissten wohl noch leben.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.